Hallo bei Arte Reloaded, dem Podcast für Themen, Fälle und Lösungen aus dem Strafrecht.
Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu einer weiteren Folge Strafrecht AT Reloaded. Und zwar in der Kategorie Klartext Strafrecht Fälle. Und unser Thema heute ist die Retterproblematik. Uns, wir sind Ingeborg Zerbes und
Sarah Obino, hallo.
Ja, die Retterproblematik. Wenn Sie sich erinnern an die letzte Folge in der Kategorie Klartext Strafrecht Fälle, haben wir den Risikozusammenhang angesprochen. Der Risikozusammenhang, der soll letzten Endes einen Täter, der sich objektiv sorgfaltswidrig verhalten hat, soll überprüfen, ob sich diese objektive Sorgfaltswidrigkeit tatsächlich in dem Erfolg, der schlussendlich eingetreten ist, widerspiegelt oder anders ausgedrückt, ob ein Schutzzweck einer Norm, der Sorgfaltswidrigkeit, gegen die der Täter verstoßen hat, ob das auch erfassen soll, die Schäden, die letztendlich eingetreten sind. Also, und eine Gruppe davon ist auch jene, bei der man überlegen muss, wenn eine Person, die zu, also eine Gefahrenquelle ist eröffnet. Stellen Sie sich den Fall vor, eine Gefahrenquelle ist eröffnet durch eine objektive Sorgfaltswidrigkeit. Es kommt eine Person dazu, die diese Gefahrenquelle stoppen will. Ein Retter sozusagen. Und diese Person kommt zu Schaden. Ist jetzt der Verursacher dieser Gefahrenquelle, dieser objektiv sorgfaltswidrigen Gefahrenquelle, ist der auch verantwortlich für den Schaden, die sich dieser Retter zugezogen hat bei seiner Hilfsaktion? Und dazu haben wir einen Fall mitgebracht.
Genau. Wir haben den heutigen Fall eben zur Retterproblematik, wo der Zander fahrlässig vergisst, den Wasserhahn seiner Badewanne abzudrehen. Er lässt seine Schildkröte Susi über das Wochenende in dem Haus allein und fährt weg. Über das Wochenende, aufgrund dieser Badewanne, beginnt sich jetzt sein gut isoliertes Haus mit Wasser nach und nach zu befüllen. Wir haben erstens den Nachbarn Norbert, der das bemerkt und auch um diese Schildkröte Susi weiß. Er steigt daher in das Haus, um einerseits die Schildkröte zu retten und aber auch um den Wasserfluss zu stoppen. Dabei rutscht er allerdings aus und bricht sich den Arm. Wir haben zweitens außerdem den Schubert, der am Haus vorbeigeht und die ganze Szene bemerkt und neugierig wird. Er geht ins Haus hinein, um zu sehen, was da eigentlich drin vor sich geht. Dabei rutscht er aber aus und bricht sich das Bein. Und wir haben drittens auch die Feuerwehr, die auf den Vorfall aufmerksam wird. Und dabei wird die Feuerwehrfrau Felicia tätig, die in das Haus geht, um eben die Wasserquelle zu stoppen und den Wasserhahn abzudrehen. Dabei rutscht die Feuerwehrfrau aber aus und verstaucht sich den Fuß. Jetzt ist die Frage, welche dieser Verletzungen, also von Norbert, Schubert und Felicia, sind jetzt dem Zander zurechenbar, weil dieser ja eben diesen Wasserhahn fahrlässig offen gelassen hat und so dadurch eben in weiterer Folge viele in diesem Wasserbad ausgerutscht sind.
Sie fragen sich vielleicht, warum die Schildkröte Susi hier vorkommt. Erstens einmal hat sie uns gefallen und zweitens einmal macht das noch einmal deutlich, dass ein wirklich großes, starkes Rettungsanliegen vorhanden ist, nämlich doch ein Tier in Gefahr ist. Sagen wir, es ist keine Wasserschildkröte und sie ist unten am Boden. Wenn sich das Haus also beginnt zu füllen, der Boden feucht wird, hat sie schon ein Problem. Ja? Also selbst wenn das Wasser natürlich aus dem Haus heraussickert, fühlt sich nicht bis oben hin, aber eine kleine Schildkröte könnte hier schon ertrinken. Jetzt haben wir also, wir haben Körperverletzungen. Wir haben einen Armbruch, einen Beinbruch, Fußverstauchungen. So, man bricht sich den Arm, das ist eine schwere Körperverletzung. Man bricht sich das Bein, das ist eine schwere Körperverletzung. Man verstaucht sich den Fuß. Naja, sag mal, das ist eine leichte Körperverletzung. Und zu prüfen ist jetzt nur Paragraph 88 in verschiedenen Varianten. Den Paragraph 88, reine Fahrlässigkeit. Also wir haben jetzt nicht, so wie das letzte Mal, wenn Sie sich erinnern, Risikozusammenhangsproblematik, haben wir eine Vorsatz-Fahrlässigkeitskombination gehabt. Vorsatzanteil einer leichten Körperverletzung mit einer Frage Fahrlässigkeit Für die schwere Körperverletzung, jetzt ist es anders. Jetzt haben wir eine reine Fahrlässigkeit, null Vorsatzanteil. Wir haben also ausschließlich § 88 zu prüfen. Also ordnen wir mal die Fälle ein. Wir haben auf jeden Fall keine grobe Fahrlässigkeit. Also Wasser rinnen zu lassen, die Fälle des § 88, die sich auf die grobe Fahrlässigkeit beziehen, können wir jetzt einmal beiseite lassen. Wir haben 88 Absatz 1, wer fahrlässig einen anderen am Körper verletzt oder an der Gesundheit schädigt. Das wäre die einfache Körperverletzung, die ist eingetreten. Und dann haben wir bei den Brüchen, nur bei den Brüchen, bei der Verstauchung nicht, da bleibt es bei 88.1. Wir haben bei den Brüchen die Tat nach Absatz 1, also die fahrlässige Körperverletzung, jetzt eine schwere Körperverletzung zufolge. Definiert ist die wiederum in § 84.1. § 84.1 sagt, das ist zwar das Vorsatzdelikt, aber das wird jetzt verwendet hier zur Definition der schweren Körperverletzung. Nicht, dass 84.1 begangen worden ist, aber für die Definition der Körperverletzung blicken wir zurück auf § 84. Und da die schwere Körperverletzung ist definiert, eine länger als 24 Tage dauernde Gesundheitsschädigung oder eine an sich schwere Verletzung. Bei einem Beinbruch haben wir wahrscheinlich beides. Wir haben mehr als 24 Tage Bein- oder Armbruch, mehr als 24 Tage Heilungsdauer und die Verletzung ist an sich schwer. Das hat man schon relativ schnell erfüllt, diese an sich schwere Verletzung. Braucht man aber nicht weiter besprechen. Also wir haben einmal bei dem verstauchten Fuß, bei der Feuerwehrfrau eine einfache Körperverletzung, 88 Absatz 1. Und wir haben bei den anderen beiden, Norbert und Schubert, haben wir Brüche und damit § 88 Absatz 4. Wenn man die Felicia sich ansieht, die verstaucht sich den Fuß. Wenn jetzt aus ihr verstauchter Fuß nur leicht verstaucht ist, sodass er in, sagen wir, 10 Tagen wieder ausheilt, dann haben wir übrigens auch einen Straflosigkeitsgrund. § 88 Absatz 2, Ziffer 2, wenn aus der Tat, also keine grobe Fahrlässigkeit vorliegt, das haben wir, und aus der Tat keine Gesundheitsschädigung oder Berufsunfähigkeit einer anderen Person von mehr als 14-tägiger Dauer erfolgt. Da haben wir einen relativ breiten Straflosigkeitsbereich für ganz harmlose, fahrlässige Körperverletzungen. Aber das steht jetzt außerhalb des Risikozusammenhangs. Risikozusammenhangsproblem ist natürlich gegeben, wenn Sie sich eine mehr als 14-tägige Verletzungsdauer vorstellen.
Und die Frage ist jetzt, ob der Zander für diese fahrlässigen Körperverletzungen strafbar sein kann. Der Zander hat natürlich eine objektive Sorgfaltswidrigkeit erfüllt, indem er diesen Wasserhahn laufen lässt. Es ist eine leichte Fahrlässigkeit, aber es ist eben durchaus eine Sorgfaltswidrigkeit, die vorliegt. Wir haben die Erfolge. Wir haben hier eben die zwei schweren Körperverletzungen, die natürlich dann eine andere Qualifikation begründen. Und wir haben eine leichte Körperverletzung. Die Erfolge sind eingetreten. Und hier wieder natürlich, die Retterproblematik ist ein Problem des Risikozusammenhangs. Müssen wir uns bei der normativen Zurechnung aber wieder fragen. Jetzt abgesehen von Adäquanz und Risikoerhöhung, haben wir hier die Frage des Risikozusammenhangs. Ist der Zander eben für diese Verletzungen auch strafbar? Können sie ihm zugerechnet werden? Und bei den Rettern ist diese Zurechnung durchaus strittig. Also es gibt unterschiedliche Meinungen. In der Lehre gibt es unterschiedliche Meinungen, aber auch in der Rechtsprechung gibt es eine wieder andere. Und zwar ist die Rechtsprechung der Meinung, dass diese Verletzungen des Retters dem Erstverursacher, also hier dem Zander, zurechenbar sind. Also die Rechtsprechung möchte, dass diese Rettung quasi, dieses Einschreiten, nicht den Risikozusammenhang durchbricht, sondern genauso, weil der Zander sich eben fahrlässig in dem Fall verhalten hat, indem er eben diesen Wasserhahn nicht abdreht, sein Haus mit Wasser befüllen lässt. Und die Rechtsprechung möchte dann auch das Verhalten des Retters oder vor allem die Verletzung des Retters eben diesem Zander, diesem Erstverursacher zurechnen. Die Rechtsprechung sieht hier keine Durchbrechung, dadurch, dass ja dieser Retter quasi freiwillig dann sich in diese Gefahrenlage begibt. Das heißt, in unserem Fall betrifft das die Felicia, die Feuerwehrfrau mit ihrer Verstauchung und den Norbert, der Nachbar, der diese Schildkröte retten will. Die beiden sind Retter und diese Retterverletzungen sind dem Zander zurechenbar, der Rechtsprechung nach. Aber wir haben natürlich auch den Schubert und den könnte man hier durchaus als Schaulustigen bezeichnen. Der hat überhaupt keine Intention, hier irgendwie zu helfen, der hat keine Rettungsabsicht. Es ist einfach ein Passant, der vorbeigeht, neugierig wird und sich dann selbstständig, eigenverantwortlich in diese Gefahrenlage begibt. Das heißt, hier ist durchaus auch die Rechtsprechung der Meinung, dieses Verhalten und damit dann auch diese Verletzung soll dem Erstverursacher nicht zugerechnet werden. Also hier wird der Risikozusammenhang sehr wohl durchbrochen. Bei dem Schaulustigen, dem Schubert in unserem Fall, der sich das Bein bricht, also diese schwere Körperverletzung ist dem Zander nicht zurechenbar.
Eine kleine Ergänzung noch ist mir eingefallen. Bei den Ausführungen von der Sarah Obino. Warum ist er eigentlich sorgfaltswidrig? Ist ja nur das eigene Haus, nur die eigene Schildkröte. Ja, es ist das Wasser laufen zu lassen, das ist schon gefährlich im Hinblick auf Schäden auch anderer Personen. Es muss ja kein strafrechtlicher Schaden sein. Ja? Er würde leicht, wenn wir das jetzt weiter laufen lassen würden, zu Sachbeschädigungen kommen, fahrlässigen Sachbeschädigungen, wäre dafür nicht strafbar. Dennoch ist es ein verbotenes Verhalten, das Haus sozusagen Wasser zu überwässern, ja, und damit sich gefährlich zu verhalten im Hinblick auf andere Rechtsgüter. Ob er dafür, wenn diese Rettungssachen nicht passiert wären, strafbar wäre, ist eine andere Frage. Klammer auf, wäre er nicht, Klammer zu, weil das Überfluten mit Wasser fahrlässigerweise, das zu Sachbeschädigungen führt, strafrechtlich nicht erfasst ist. Das ist aber für die Beurteilung der Sorgfaltswidrigkeit als solcher eigentlich nicht wichtig. Das heißt ja nur sorgfaltswidrig und noch nicht zwingend strafbar sorgfaltswidrig. Strafbarkeit ergibt sich, wenn dann erst eben durch diese Retter, die eingreifen und denen etwas passiert.
Also Zwischenergebnis, wenn man der Rechtsprechung folgt, wäre der Nachbar Norbert und die Felicia, die Feuerwehrfrau, beides Retter. Deren Verletzungen sind dem Erstverursacher, dem Zander, zuzurechnen. Verletzungen von Schaulustigen sind aber dem Erstverursacher nicht zuzurechnen. Jetzt haben wir aber auch Lehrmeinungen. Und bei den Lehrmeinungen unterscheiden sich da wieder etwas die Geister. Denn es wird zum Teil vertreten, dass Retter, also hier Nachbar Norbert und Felicia Feuerwehrfrau, sich ja bewusst dieser Gefahr aussetzen. Sie betreten dieses überflutete Haus ganz bewusst. Sie wissen, da drinnen ist eine Wasserquelle, die eben gerade alles durchnässt. Das heißt, die Lehre vertritt die Meinung, der Erstverursacher veranlasst in dem Fall ja nur eine freiwillige Selbstgefährdung und diese ist für den Zander dann nicht strafbar. Also diese Verletzungen, die dadurch entstehen, sind dementsprechend für den Zander nicht strafbar. In dem Fall wird damit sehr wohl der Risikozusammenhang durchbrochen.
Man könnte natürlich jetzt noch unterscheiden, und auch das tut ein Teil der Lehre, zwischen berufsmäßig verpflichteten Retter, Stichwort Felicia, und einem wirklich im engeren Sinn freiwilligen Retter, der gar nicht einmal berufsmäßig oder überhaupt nicht verpflichtet wäre, hier einzuschreiten, während die Felicia tatsächlich eine berufliche Pflicht hat. Und man könnte sagen, die berufsmäßigen Retter, ja, die sind noch vom Schutzzweck der Norm, lass dein Haus nicht überfluten, die sind noch erfasst vom Schutzzweck der Norm, dass dann, wenn man sein Haus flutet, die Feuerwehr einschreitet, das ist bereits mit abgedeckt, dass hier die berufsmäßigen Retter zu Schaden kommen, aber der freiwillige Helfer, derjenige, der null Pflichten hat, das zu tun, also wirklich ganz frei verantwortlich handelt, der soll nicht mehr erfasst sein. Der Schutzzweck der Norm, überflutet ein Haus nicht, soll nicht erfassen, dass jemand kommt und, ich sage es jetzt bewusst abfällig, und sich wichtig macht.
Und dann dementsprechend, wenn man sagt, der freiwillige Helfer, ja, das kann man schon nicht zurechnen, ja, dann sowieso auch nicht das Verhalten des Schaulustigen.
Also das schon gar nicht.
Das dann natürlich schon gar nicht. Also nach dieser Lehrmeinung, nach dem zweiten Ergebnis quasi, hätten wir keine Zurechnung beim Norbert bei seiner Verletzung, weil das ist ja nur ein freiwilliger Helfer, und keine Zurechnung beim Schubert, dem Schaulustigen, aber schon eine Zurechnung beim Berufsrisiko, beim Retter und in unserem Fall bei der Retterin, der Felicia, die hier eben einschreitet.
Und dann gibt es eine ganz liberale Ansicht dazu noch, die sagt, Moment, die Retter, die sind ja ihre Rettungspflicht freiwillig eingegangen, zwingt sie ja niemand. Die haben das berufsmäßig übernommen und damit handeln auch sie selbstverantwortlich, und zwar überwiegend selbstverantwortlich gegenüber dem Erstverursacher, der dieses Risiko eröffnet hat, dass sie zum Einschreiten verpflichtet, aber das ist eine selbstübernommene, ist gleich frei verantwortliche Verpflichtung. Und damit wäre sozusagen mit dieser ganz liberalen Ansicht, wären alle Helfer und erst recht natürlich der Schaulustige, wären nicht mehr dem Norbert zuzurechnen, mit dem Ergebnis Freispruch. Also jetzt haben wir nicht einmal eine Ansatztat, weil das eigene Haus, es steht ja nichts von irgendwelchen sonstigen Schäden, und die wären ja nur Sachschäden und die sind natürlich durch Fahrlässigkeit im Strafrecht nicht erfasst. Das heißt, in diesem, bei dem letztgenannten ganz liberalen Ansicht, ganz breite Durchbrechung des Risikozusammenhangs, auch bei berufsmäßigen Rettern, da wäre der Zander wäre dann straflos.
Genau. Also Sie sehen, bei drei verschiedenen Ansichten hat man wirklich durchaus sehr unterschiedliche Ergebnisse, die dann doch recht weit reichen können. Weil je nach Ergebnis haben wir eine Strafbarkeit des Erstverursachers oder eben nicht. Und das kann natürlich für diesen Zander oder für jeden anderen Erstverursacher durchaus einen sehr großen Unterschied machen.
Ja, und das war's auch schon wieder zu Klartext Strafrecht in unserem Podcast Strafrecht.at. Reloaded. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke.